Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Übers Kleinfeld sprechen wir, übers Kompaktfeld sprechen wir und übers Großfeld. Mal übers Training, mal über den Wettkampf, mal über Nachwuchsleistungszentren, mal über die Bambini eines Dorfvereins. Und wir, das bin ich, der Joscha, ein Gründer von Advance Football, und auf der anderen Seite mir virtuell zugeschalten der Sakko, der andere Gründer. Hallo Sakko.
Servus.
Wie schon gesagt, ihr findet hier jede Woche aufs Neue Themen über den Kinder- und Jugendfußball. Deshalb die Bitte, wenn ihr bei euch im Verein einen oder wenn du bei dir im Verein einen F-Jugendtrainer hast, einen E-Jugendtrainer hast, der auf der Suche ist nach hilfreichen Tipps und nach Ideen für sein Fußballtraining, dann zeig ihm doch gerne diesen Podcast, indem du ihm einfach den Link schickst. Der geht auch ganz schnell und du kannst uns auch gerne noch einen Gefallen tun, indem du uns bewertest, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcast, wird uns wahnsinnig helfen. Bevor wir reinstarten in unser Thema, du hast es ja schon im Titel gelesen, es geht um den Sprung vom Kleinfeld ins Kompaktfeld, noch zwei Hinweise. Und zwar haben wir mittlerweile Großfeldinhalte bei uns auf unserer kostenlosen Videoplattform. Das bedeutet, nicht nur das 1 gegen 1, das 2 gegen 2 oder bis hin zum 4 gegen 4 wird mittlerweile bei uns abgedeckt mit coolen Übungen, sondern auch Großfeldinhalte, die sich thematisch auf Sachen wie Spielaufbau oder das Umschalten nach Ballverlust orientieren. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Schaut mal rein, falls du es noch nicht getan hast. Und vor allem, wenn du schon langjähriger Hörer des Podcasts bist, dann weis doch auch mal deinen B-, C- oder auch A-Jugendtrainer darauf hin, dass es mittlerweile auch Inhalte für ihn gibt. Er kann sich auch kostenlos anmelden, so wie du es auch tun kannst. Würde ihm und vor allem auch seiner Mannschaft sicherlich weiterhelfen. Und letzter Hinweis in eigener Sache, bevor wir starten, das Großfeld-Webinar, das Anfang Juni stattfindet, hat noch ein paar freie Plätze. Wir haben ja gesagt, wir haben zwei Fortbildungen, einmal zum Thema Viererkette einführen und einmal zum Thema Spiel mit dem Ball, also wie man das Kombinationsspiel verbessert. Zwei kurze, knackige Webinare, 1,5 Stunden bzw. 2 Stunden mit Fragen und mit einer kleinen Diskussionsrunde. Könnt ihr euch angucken, Link packe ich in die Shownotes rein. Und jetzt lass uns reinstarten, Sakko, in unser Thema. Und ich habe schon gesagt, es geht um den Sprung vom Kleinfeld ins Kompaktfeld. Und wieso wir auf das Thema gekommen sind, ist, dass ich am Wochenende mir ein kleines ein Notizbüchlein aufgebaut habe, ein digitales, ein Word-Dokument besser gesagt. Und es ging aber um das Thema Großfeld. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, auch über die taktischen Bereiche, und musste dann mich immer wieder selbst regulieren, indem ich gedacht habe, fuck, ich spreche hier jetzt über, also ich denke über das 11 gegen 11 nach und ich drifte extrem in so mannschaftstaktische und sehr, sehr globale Themen ab. Und damit es immer wieder passiert ist, auch beim Thema Trainingsplanung oder wie ich Sachen strukturieren würde, habe ich mir oben in mein Word-Dokument in den Header reingeschrieben, dass es auf jeder Seite neu steht. Es ist kein 11 gegen 11, in dem ich mich bewege. So, also ich spreche quasi nicht vom 11 gegen 11 Großfeldfußball, sondern am Ende des Tages geht es immer noch um kleine Zahlenverhältnisse. Wie kann ich ein 3 gegen 3, 2 gegen 2 etc. Ausspielen? Und das haben wir als Aufhänger genommen. Und zwar, wie gesagt, Kompaktfeld. Wie schafft man da irgendwie den Übertrag vom Kleinfeld ins Kompaktfeld? Und wir würden euch jetzt gerne heute ein paar Sachen mit an die Hand geben. Mit dem Leitsatz, es ist kein 9 gegen 9, wenn ihr euch im Kompaktfeld bewegt. Sakko, kannst du noch mal kurz aufführen, weil ich glaube, das ist immer noch unterschiedlich in Deutschland. Was sind denn die Unterschiede zwischen Kleinfeld, Kompaktfeld? Wann findet wie was statt? Und auf was sollte geachtet werden?
Ja, gerne. Ich glaube, das ist nämlich auch nicht einheitlich in Deutschland, also von Landesverband zu Landesverband. Also es wird sich ja jetzt schon unterscheiden, in welcher Altersstufe wir uns bewegen. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Verein, die spielen in der F-Jugend mindestens ein 5 gegen 5, teilweise sogar noch ein 7 gegen 7. In anderen dürfen sie sich aussuchen, was sie spielen. Andere spielen natürlich das 3 gegen 3 und das Vorminio, das 5 gegen 5 in der E-Jugend, was aber in den meisten Landesverbänden, so mein Eindruck, noch ein 7 gegen 7 ist. Alles ein bisschen tricky. Ich glaube, wo sich die also wo der größte Schnittpunkt ist, ist also D-Jugend U12, U13, dass das ein 9 gegen 9 ist mit Abseits und quasi auf ein reduziertes 11 gegen 11 Feld, also zum Beispiel von Strafraum zu Strafraum, dass das ein Kompaktfeld ist. Und da haben wir jetzt gesagt, wir einigen uns mal auf diese Definition und machen das 7 gegen 7 mal zum kleinen Feld zusammen mit dem 5 gegen 5. Einfach nur, dass wir irgendwie eine Linie drin haben, wenn wir darüber sprechen. Weil, und das ist der Punkt, und ich glaube, wir sind jetzt sehr zeitlich sehr interessant für dieses Thema, weil man sich jetzt natürlich mit Mitte Mai, Ende Mai im Saisonendspurt befindet und dann dieser Wechsel für viele Mannschaften eben ansteht. So, das mal zur Einordnung. Und das, was du dir übers Wochenende als Reminder aufgeschrieben hast, ist ja genau das Gleiche für alle anderen Altersstufen auch. Wir hatten es in unserer kurzen Vordiskussion darüber ja auch schon, dass wir sagen, das ist eigentlich der Fehler. Und ich hatte erst letzte Woche einen Termin mit einem Trainer. Da ging es auch um diese Vorbereitung für die C-Jugend, jetzt in dem Fall, das war aufs Großfeld. Was man machen kann, um die vorzubereiten. Und da ist mir das erste Mal so irgendwie extrem prägnant dieser Gedanke gekommen bei mir, dass ich mir gedacht habe, auf was bereitest du denn da vor? Also wir tun so, als ob die C-Jugend dann als Übergang irgendwie die Endstufe ist und wir müssen sie in der D-Jugend jetzt zum Ende der Saison so fit haben, damit sie 11 gegen 11 in der C-Jugend spielen können. Dabei stimmt es gar nicht. Das ist ja auch wieder nur eine Ausbildungsstufe. Heißt, die 2 Jahre in der C-Jugend dienen dafür, denen das 11 gegen 11 wieder ein Stück näher zu bringen. Und dieses Ding, dass sich in der am Ende der D-Jugend-Saison anfangen muss, 11 gegen 11 Testspiele auszumachen, damit wir dann da anknüpfen können, das ist völliger Bullshit und kommt nur aus dem Ergebnisdenken heraus. Ja, ich will, dass die ersten 3 Saisonspiele nicht verlieren. Im besten Fall will ich sie gewinnen und deswegen muss ich jetzt 11 gegen 11 spielen und am besten noch Ausdauerbolzen in der Vorbereitung. Da wird zum ersten Mal wird da gelaufen dann. Ändert sich so viel aus und wird einfach aus dem Erwachsenenfußball übernommen. Jetzt für unsere Gespräche von klein auf Kompaktfeld, glaube ich, sind die Mechanismen sehr ähnlich. Heißt, ich habe vielleicht ein 5 gegen 5 gespielt oder ein 7 gegen 7 und jetzt habe ich das 9 gegen 9 auf einem größeren Feld mit mehr Spielern und Abseitsregel. Und jetzt muss ich sie auf dieses Spielformat vorbereiten. Wie mache ich das? Indem ich sie das Spielformat spielen lasse. Anstatt als Trainer die Geduld zu haben und zu sagen, die kommen erst ab nach den Sommerferien sind sie erst in der D-Jugend. Erst ab diesem Zeitpunkt ist dieses Spiel und dieses Wettkampfspiel vom Wochenende überhaupt das, in dem sie sich bewegen müssen. Das müssen sie davor noch nicht, weil da sind sie noch in der E-Jugend. Heißt für mich ganz klar, niemals würde ich 9 gegen 9 als E-Jugend spielen. Völliger Quatsch. Und ich fange erst an, in diesem Format mich zu bewegen, wenn ich mich bewegen muss. Weil, und das sagen wir auch immer, nur weil der Verband vorgibt, dass ich 9 gegen 9 spielen muss am Wochenende, heißt das nicht, dass es die richtige Wettkampfform für die Spieler in diesem Alter ist.
Es ist ja auch interessant, also wenn ich einen guten E-Jugendspieler habe, jetzt mal angenommen, wir haben einen durchschnittlichen Verein, da gibt es in jeder Jugend gibt's eine Mannschaft oder von mir aus 2 Mannschaften, der sehr gute E-Jugendspieler wird auch in einer normalen D-Jugend sofort als Spieler auf dem Platz funktionieren, auch wenn er in seinem Leben noch nie ein 9 gegen 9, vielleicht sogar noch nie ein 7 gegen 7 gespielt hat. Einfach, weil er sich an die Zahlenverhältnisse anpassen kann, beziehungsweise die Zahlenverhältnisse des 9 gegen 9 für ihn keine Rolle spielt. Wenn es halt ein pfeilschneller Außenspieler ist, der extrem gut mit dem Ball kann und im 1 gegen 1 ist, dann wird er das auch im 9 gegen 9, 7 gegen 7 machen. So. Wenn der körperlich einigermaßen mithalten kann, wenn er die Wege einigermaßen gehen kann, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob in welchem Zahlenverhältnis du dich bewegst, beziehungsweise das Zahlenverhältnis bleibt ja gleich, weil er ja immer unmittelbar im 1 gegen 1, 2 gegen 1, von mir aus mal in einem 2 gegen 2 sich bewegt. Und es ist im Kleinfeld genauso wie im Kompaktfeld.
Das ist genau der Punkt, glaube ich, auf den man es reduzieren kann. Das Einzige, was sich ändert, ist die Anzahl ballferner Spieler. Und dadurch die Handlungsmöglichkeiten, die diese Spieler haben, bedeutet, wir haben vermehrt einfach im 9 gegen 9 Spieler, die sehr weit weg sind vom Ball. bedingt durch A, Spielanzahl und B, Feldgröße. Und die haben jetzt neue Möglichkeiten, etwas zu tun, sich taktisch zu bewegen auf dem Feld als davor. Weil, wie du es beschreibst, das 1 gegen 1 im jetzt kommenden Champions-League-Finale, das folgt genau den gleichen Prinzipien wie das 1 gegen 1 im Foninho. Ja, also was spielt denn das für eine Rolle für den zentralen Stürmer, ob der jetzt im 1 gegen 1 auf den Innenverteidiger zudribbelt und hinter sich noch 10 Spieler sind, also hinter ihm noch 10 Spieler sind oder hinter ihm nur ein Spieler ist. Das macht für seinen 1 gegen 1 in dem Fall dann keinen Unterschied. Heißt, das Einzige, was eben die Komplexität in Anführungszeichen erhöht, und da muss man sich aber, glaube ich, selber auch ein bisschen den Druck nehmen, das ist genau, also das finde ich so prägnant und charmant, was du gemacht hast, dieses, es ist kein 11 gegen 11. Es ist immer noch ein 1 gegen 1, ein 2 gegen 2 oder ein 3 gegen 3, weil das sind die Spieler in Ballnähe und die haben sich seit Jahren nicht verändert und die verändern sich dann bis zum Seniorenbereich verändern die sich nicht. Und jetzt als Trainer kann ich anfangen, mir zu überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten kann ich den Spielern geben, die ballfern sind. Und da kommen wir halt in so Themen wie Restverteidigung und diese klassischen einfachen taktischen Prinzipien, eben einrücken, Anschluss halten, nachrücken. Das haben wir im Foninho aber auch. Auch im Foninho, wenn ich der Spieler bin, der hinten stehen bleibt, es ist ja auch so, dass es eine schlechte taktische Entscheidung ist, weil es Sinn macht, da jetzt Anschluss zu halten. Was bei der D-Jugend jetzt im Kompaktfeld dazukommt, ist eben zu sagen, okay, ich habe möglicherweise noch einen gegnerischen Stürmer, der an der Mittellinie bleibt. Was tue ich jetzt? Und das, was wir als Trainer tun können, ist im Rahmen des Wettkampfcoachings auch wieder vielleicht weniger Thema für das Training, ihm zu sagen, ey, also hier anspielbar oder Gegnerbindung, der Ball ist jetzt relativ weit weg von dir und du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du dich an deinem Gegenspieler orientierst und dich in seine Nähe stellst, dass wenn der Ball hier hinkommt, dann bist du in einer Situation, die du lösen kannst. Weil ein defensives 1 gegen 1 ist ständig Bestandteil in unserem Training. Das habe ich dir die letzten Jahre zeigen können im Training, welche Möglichkeiten du hast. Und ich helfe dir mit meinem Coaching, dass du eben nicht 5 Meter vor ihm stehst, sondern in seiner Nähe, dass du dadurch in eine Situation kommst, für die du Lösungen parat hast. Und so, glaube ich, wird ein Schuh draus, aus diesem größeren Thema Kompaktfeld mit allem, was dazu gehört.
Das Beispiel, das du nennst, ist ja auch so spannend, weil es war vor ein paar Monaten, als Nagelsmann noch Trainer war bei den Bayern, da wurde irgendein Foto geleakt aus der Kabine und dann gab es einen Screenshot, also war wirklich ein ausgedruckter Screenshot DIN A4, wo mit einem roten Edding eingezeichnet wurde Upamecano, auch in einer Verteidigungssituation, wo genau dieses Prinzip drüber stand, Anschluss halten, anspielbar oder Anschluss halten oder Gegnerbindung, irgendwie so. Also dieses Prinzip ist selbst für einen Spieler wie Upamecano, französischer Nationalspieler, FC Bayern Stammspieler, mehr oder weniger, selbst für den ist es noch ein Thema, wo du ihn auf individueller Ebene abholen musst. Und die sprechen ja, und da sprechen wir nicht über Kompaktfeld, sondern sprechen wir auch wieder über ein 11 gegen 11, das die vermeintlich spielen.
Ja, und also wenn ich es runterbreche auf diese, und da bin ich dabei, das Basics zu nennen, weil es sind taktische Prinzipien. Und dieses Thema hätten wir in anderen Sportarten, genauso in anderen Spielsportarten, Mannschaftssportarten, wo das gegeneinander stattfindet, hätte ich ja viele dieser Prinzipien auch. Das ist ja so eben Idee Heidelberger Ballschule und basistaktische Prinzipien über Sportspiele hinweg. Von daher macht es total Sinn, finde ich, dass es in den älteren Altersstufen und in dem Fall jetzt im Profibereich genauso gilt. Und wenn ich das jetzt aber wieder reduziere und nach unten breche, dann ist halt eine Veränderung ja dieses Thema Abseits. Das habe ich ja im Zweifelsfall im Kleinfeld nicht. Also im 5 gegen 5, 7 gegen 7 gibt es noch kein Abseits. Und in der D-Jugend 9 gegen 9 Kompaktfeld, so wie wir es jetzt definiert haben, gibt es das Abseits. Das ist ja eine neue Regel, die durchaus das Spiel an der einen oder anderen Stelle verändern kann. Im eigenen Ballbesitz, also in der Spielphase, in der sich zum Beispiel der Innenverteidiger befindet, meine Mannschaft hat den Ball, hat sich das nicht so dramatisch verändert, weil wir haben ja trotzdem das Thema Anschluss halten. problematisch wird es für die Trainer, die in der E-Jugend ihre Kinder haben hinten drin stehen lassen, weil sie die Verteidiger sind. Und jetzt habe ich ein Problem, weil die Abseitslinie natürlich extrem weit nach hinten ziehen und der Gegner dadurch sehr viel Raum bekommt. Wenn ich aber clever war und schon da das Thema Anschluss halten hatte für meine Innenverteidiger, heißt nach dem Anspiel nach vorne weiterzulaufen und dabei zu bleiben beim Spiel, mutig zu sein, habe ich automatisch immer eine hohe Abseitslinie. Und viele Spieler in Ballnähe, auch für so Themen wie Gegenpressing. Und Anschluss halten ist was, das beginnt auch im Fundinho. Ja, da darf nicht ein Spieler einfach hinten stehen bleiben bei einem von den Minitoren, weil dann verliere ich das Spiel. Das macht keinen Sinn. So, heißt, da macht es dann weniger Unterschied. Offensiv, durchaus kann das etwas sein, weil es da auch um Timing geht. Und also wann laufe ich ein? Da ändert sich es, finde ich, schon nochmal zum Kleinfeld. Aber auch hier habe ich 2 Jahre in der D-Jugend Zeit, dem die Abseitslinie näher zu bringen und wie ich mich an ihr verhalte. Und dann kommt dann die C-Jugend, dann habe ich 2 Jahre Zeit, mit diesen 2 zusätzlichen Spielern, die jetzt noch bestehen, das wieder einen Schritt weiter zu bringen. So, und dann habe ich immer noch 4 Jahre Nachwuchszeit, B- und A-Jugend, wo dann alles noch, also einfach zum Verfeinern, zum Anpassen und so weiter. Aber die müssen nicht mit der Abseitslinie klarkommen im ersten Spiel in der D-Jugend-Saison. Ich glaube, wenn ich mit dieser Einstellung reingehe, dass sie das erst am Ende der D-Jugend-Saison können müssen, also am Ende von 2 Jahren, dann ändert sich auch mein Trainingsansatz und die Ruhe, die ich vielleicht auch habe bei der Vermittlung von Inhalten.
Dann lass uns das mal ein bisschen strukturieren und in 2 Bereiche aufteilen. Und zwar das erste, über was machen wir uns keine Gedanken, wenn wir den Wechsel vornehmen würden vom Kleinfeld ins Kompaktfeld. Und dann auf der anderen Seite, lass uns mal drüber sprechen, über was würden wir uns Gedanken machen. Das haben wir jetzt ja schon ausgeführt. Aber lass uns mal mit den Gedanken, die wir uns sozusagen nicht machen, beschäftigen. Was wäre der erste Punkt für dich, wo du sagst, darüber würdest du dir keine Gedanken machen?
Ich glaube, ich selber musste auch, ich weiß nicht, ob es in der D-Jugend war oder erst in der C-Jugend, aber da war das erste Mal das Thema Ausdauer, also landläufig als Kondition bekannt. Wobei, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Also Kondition hat ja mehrere Komponenten, Beweglichkeit, Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft. Oft wird mit Kondition aber nur die Ausdauer gemeint. Wir gehen halt laufen. Aber Stabis und Laufen, weil das Feld größer wird und wir müssen jetzt fit sein und dann machen wir in der Vorbereitung quasi fürs Kompaktfeld, machen wir jetzt so Laufeinheiten. Und das wäre was, wo ich mir gar keine Gedanken machen würde. Also ich brauche auch hier wieder nichts vorbereiten, vor allem nicht in diesen Altersstufen, was die Themen Ausdauer angeht. Einfach weglassen. So, das wäre für mich so ein Punkt, wo ich einen Haufen Trainingszeit wahrscheinlich mehr habe als vielleicht andere Trainer, die in der gleichen Liga sind wie ich.
Würdest du das Leistungsniveaus abhängig machen oder wäre es für dich egal, ob Breitensport oder Leistungssport, was auch immer das ist, im D-Jugendbereich?
Wäre mir egal. Also ich würde auch meine U12 Bundesliga-Nachwuchsmannschaft nicht laufen lassen.
Okay. Mein erster Punkt wäre, über den ich mir keine Gedanken machen würde, wäre die Kadergröße, weil ich immer wieder dieses Phänomen sehe, auch ab der D-Jugend und auch viel in Projekten mit Vereinen, mit denen wir zusammenarbeiten, eher ab der D-Jugend beginnt bei uns der Leistungsfußball und dann hast du so plötzlich aus dem Nichts so eine extreme Selektion drin und entweder schrumpft dann sogar der Kader, was eigentlich doppelt schwachsinnig ist, wenn man sich überlegt, dass die Spieleranzahl die Spieleranzahl in der Mannschaft steigt, vom 7-7 ins 9-9. Oder auf der anderen Seite wird dann wie wild angefangen ab der D-Jugend, und es geht ja bei vielen Vereinen dann auch einher mit diesen Stützpunktgeschichten, dass Spieler geholt werden von außerhalb, wo man sagt, naja, die sind jetzt halt unserem Leistungsniveau entsprechend und deshalb müssen wir die jetzt dazu holen. Ich würde immer bei den Leuten bleiben, die ich ja auch hoffentlich schon in der E-Jugend bei mir hatte, genau aus den Gründen, die du vorhin schon ausgeführt hattest, weil ich denen ja schon Rüstzeug mit an die Hand gegeben habe. Und warum soll ich die jetzt irgendwie aussortieren oder in eine zweite Mannschaft abschieben? oder sagen, ja, du kannst halt mittrainieren, aber alles andere kannst du nicht machen. Und da gibt's den schönen Satz, ich war in Hannover beim Trainerkongress und dann wurde die Frage aufgebracht, wie wird denn ein Unterschiedsspieler ausgebildet oder wie geht ihr mit Unterschiedsspielern um? Und dann war meine Antwort darauf, es gibt keine Unterschiedsspieler in einer Mannschaft, jeder Spieler ist ein Unterschiedsspieler. So, und wenn ich mit diesem Mindset reingehe in mein Training und dann auch in meinen Wettkampf, dann ändert sich einfach auch wieder meine Rolle als Trainer. Dann muss ich versuchen, jeden Unterschiedsspieler, jeden Einzelnen, und wenn es auch 18, 19, 20 ist, muss ich dann irgendwie besser machen. Das wäre mein erster Punkt.
Ich überlege auch gerade, also es kommt mir jetzt spontan, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Papa von einem Kind in der D-Jugend, irgendwie um mal 80% der Lebensrealität in Deutschland abzubilden, dann glaube ich, würde ich auch nicht einfach nur für 2x30 Minuten an einem Samstag, also das ist ja die D-Jugendspielzeit, wenn mich das nicht täuscht, den ganzen Scheiß Aufwand haben, damit die dann, wenn ich, wie du sagst, ich habe ein paar Spieler zum Auswechseln dabei, muss ich ja haben, also zumindest so, wie ich mir vorstelle, irgendwann, dass meine Mannschaft gerne spielt, nämlich intensiv und die haben Bock zu rennen, aber dann bist du auch irgendwann einfach müde. Und da reduziert sich die Spielzeit plus die Zeit, wo die Torhüter noch den Ball in der Hand haben, wo Abschluss ist, wo der Ball im Aus ist, bis sie den Ball holen und so weiter, da habe ich ja wahrscheinlich eine Netto-Spielzeit von, keine Ahnung, also wenn es 50% sind, ist viel. Es wird vermutlich noch ein Tick weniger sein, was der Ball wirklich im Spiel ist und die Spieler Aktion haben. Jetzt teile ich das noch durch die Anzahl an Spieler und blöd. Ich würde das nicht machen. Ich würde immer vereinbaren, dass wir dieses offizielle Ding, diese 230 Minuten, die spielen wir und danach darf der Schiedsrichter gehen, alles gut, und jetzt machen wir zwei Spielfelder auf und wir spielen da in 5 gegen 5 auf den zwei Feldern, sodass wir keine Wechselspiele mehr haben, machen wir nochmal 45 Minuten, lassen die Teams durchwechseln, da muss ja auch keine Sau mehr mitzählen, und dann haben wir alle viel mehr davon und in Summe haben wir aber nur 45 Minuten mehr investiert. Weil der ganze andere Aufwand bleibt ja. Wir treffen uns vorher, machen ein Warm-up, Passkontrolle, also das Hinfahren, wenn es im Auswärtsspiel ist, und danach das Ganze wieder, okay, wir machen uns fertig, die Jungs irgendwie duschen, müssen Zeug einsammeln, quatschen mit den Eltern und dann fahren wir wieder zurück. Und das alles, diese 6 Stunden, die ich investiere, die würde ich nur um 45 Minuten verlängern, aber der Output, den ich hätte an Möglichkeiten zur Entwicklung für die Spieler, nämlich mehr Aktion, der wird ja massiv steigen. Du lachst so, ich habe das Gefühl, du hast das jemandem vorgeschlagen, oder?
Nee, es ist super witzig. Also in diesem Brainstorming-Prozess, den ich übers Wochenende habe, habe ich mir genau diesen gleichen Gedanken gemacht, nämlich gefragt, ob sich das in dem Rahmen, wenn ich das machen würde mit dieser Mannschaft, ob sich das auch umsetzen lassen würde. Also vor allem jetzt Thema Vorbereitung, und man hat dann im Herrenfußball einen Kader von 20 Leuten, 22 Leuten, wie dumm es ist zu sagen, man spielt halt 2x45 Minuten. Und ich habe mir genau das Gleiche gedacht und gesagt, hey, ich würde meinem Gegner, egal welche Liga der dann spielt, ich würde den würd ihn fragen, hey, pass auf, lass uns den Schiri wegschicken nach dem Spiel, und wir spielen dann nochmal mit denen, die zu wenig Spielzeit hatten, spielen wir nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Hast du da Bock zu? Ja. So. Das ist im Kinderfußball, glaube ich, einfacher. In dem Projekt, in dem ich mich vielleicht bewege, ist es ein bisschen komplexer. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das klappen kann oder nicht. Aber ich habe mir 1:1 den gleichen Gedanken gemacht.
Ja, und warum nicht? Also wir tun so, als ob dieser Ligabetrieb vom Verband das Nonplusultra ist. Also wir legen alles darauf aus, dass wir diese paar Spiele in der D-Jugend, also das ist unsere Saison, das ist unser Ziel, das ist Trainingsinhalt, das ist Vorbereitung, das ist alles, dreht sich darum, anstatt zu sagen, es ist einfach nur ein winziger, irrelevanter Baustein, und ich ergänze den mit dem, was es erst richtig sinnvoll macht. Weil die Spielzeiten selbst, die sind ein Witz. Das ist immer noch, finde ich, viel zu wenig und auch zu viel am Stück. warum muss ich denn 30 Minuten spielen? Also ich will doch Spiele haben, wo es abgeht, wo die bereit sind zu rennen und nicht irgendwas, das vor sich hin plätschert, weil keiner mehr so richtig kann, vor allem im Sommer. Mach das Ding doch ein bisschen kürzer und dafür in Summe aber mehr Spielzeit. Dann sind wir auf einmal, bewegen wir uns einfach in neuen Sphären. Und ich würde da aber eben, wie gesagt, nicht warten, sondern D-Jugend, Samstag spielen wir gegen die Mannschaft. Ich rufe den Trainer an und sage, hey, hast du Bock, dass wir danach noch zweimal 20 Minuten auf zwei Feldern spielen, 5 gegen 5? Und ich bin mir relativ sicher, dass viele sagen würden, ja klar, was machen? Außer die ein, zwei Arschlöcher in der Staffel, mit denen man sowieso nicht kann. Aber das ist denen ihr Problem.
Okay, ich fasse mal zusammen, über was wir uns keine Gedanken machen würden. Bisher wäre das Ausdauerthema, wäre das Kadergrößenthema und ich einfach aus deiner Ausführung raus, obwohl du es jetzt nicht mit einem Überthema genannt hast, das Spielzeiten beziehungsweise ja, wohl Wettspielformatsthema so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das trifft es besser, ja.
Okay.
Also ich würde, ja, trifft es gut.
Ich würde mir keine Gedanken machen über. Ich würde mir keine neuen Gedanken machen über meine Trainingsinhalte im Kompaktfeld als Kompaktfeldtrainer. Weil ich glaube, auch mit den Ausführungen, die wir jetzt vorher getätigt haben, dass die Trainingsstruktur bleibt am Ende des Tages die gleiche. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass von Sekunde 1 an dem Training Spaß dabei ist und eine geile Stimmung ist, weil nur so entsteht Intensität. Ich brauche meinen Teil, wo irgendwie viel gerannt wird, weil das sporttrainingswissenschaftlich irgendwie am sinnvollsten ist, um Schnelligkeit auszubilden in Form von einem Fangspiel oder irgendwas Intensivem. Ich brauche mein 1 gegen 1 und wenn ich das mal nicht drin habe, dann zumindest mein 2 gegen 1, das ich trainieren muss. Vor allem in der D-Jugend, die sind 12, 13 Jahre alt. Es gibt Spieler, die fangen da gerade erst an und werden noch Profifußballer. Und dann muss ich in eine Spielform gehen. Und dann kann das in meinen Augen auch immer noch eine Überzahl-, Unterzahl- oder Gleichzahl-Spielform sein. Und dann ist es halt mal von mir aus ein 5 gegen 5 in irgendeiner Form. Dann lasst es mal spielen, ist völlig fein. Du wirst aber relativ schnell merken, das wird in der D-Jugend noch nicht so gut funktionieren. So. Dann bleib im 3 gegen 3, bleib im 4 gegen 4, von mir aus im 4 gegen 3 und dann machst du ein Abschlussspiel und dann hast du die gleiche Trainingsstruktur, die du schon eigentlich seit der F-Jugend hast.
Da fällt mir jetzt noch ein, das Thema, also worüber ich mir auch keine Gedanken machen würde, ist Dehnen. Das beginnt, glaube ich, so mit der D-Jugend, dass es irgendwie relevant wird und dann spätestens in der C-Jugend, das ist super wichtig, ganz vielen. Und das würde ich auch, also streichen. Da mache ich mir keine Gedanken darum, auch um das größere Thema Verletzungsprophylaxe mache ich mir keine Gedanken, wenn wir über Breitensport sprechen. Wir erreichen sowieso nicht die Intensitäten, die wir bräuchten, um Verletzungen hervorzurufen. In den allermeisten Fällen, die Kinder, die es erreichen, sind aber schon so fit, dass sie es ja nur deswegen erreichen, weil sie es können. Ja, also ich muss mir bei dem Kind, das keine gute Ausdauer hat, weil es sich in seiner sonstigen Freizeit kaum bewegt, muss ich mir keine Sorgen machen, dass es in den roten Bereich kommt, weil es auch im Training einfach nicht so viel läuft. Heißt, ich muss mir da keine Sorgen machen und vor allem würde ich niemals Trainingszeit darauf investieren. Was ich machen würde, auch bedingt durch das Alter und die gesteigerte Reife quasi bei den Spielern, wäre aber den, wie so, das, was wir als 11 Plus Kids, dieses Aufwärmprogramm der FIFA, was auch wissenschaftlich evaluiert ist, wo diese paar so Movement Preps, so Bewegungs-Stabi-Beispiele drin sind und die reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen einfach statistisch und wissenschaftlich. Das würde ich ihn einmal vermitteln und dann wäre für mich immer die Trainingsregel, ihr kommt auf den Platz, macht euer Programm individuell, 4 bis 5 Minuten geht es und erst danach dürft ihr euch einen Ball nehmen. Und da geht es mir weniger darum, dass sie sich nicht verletzen, sondern dass sie Verantwortung für sich selber, ihren Körper lernen zu übernehmen auch. So, ich mache das, es ist ritualisiert auch, das soll auch gedanklich auf die Belastung vorbereiten. Also immer, wenn ich dieses Programm mache, dann heißt es danach, es geht los. So. Und diese Verbindung würde ich gern schaffen. Und das fände ich ganz cool, weil ich auch glaube, dass es zum Beispiel für einen Wettkampf am Wochenende meinen Aufwand als Trainer auch reduziert, wenn meine Mannschaft dieses einheitliche Warm-up kennt, durchführen kann, selbstständig, für, einfach als Team, und ich mich so ein bisschen rausnehmen kann und nicht der bin, der das jedes Mal alles steuert. Und so bin ich auch auf der sicheren Seite für den Fall, dass was passieren sollte. Nämlich, die haben hier ein adäquates Aufwärmen absolviert. Jetzt habe ich zwei Sachen vermixt, nämlich einmal, was ich nicht machen würde, den das irgendwie als Thema zu haben, so wir dehnen uns jetzt, damit wir beweglicher werden. Bullshit. Vor allem bei der Zeit, die wir da rein investieren. Zweimal die Woche Training und dann haben wir 15 Wochen kein Training im Jahr, weil irgendwie Ferien sind. Und dann zu denken, dass es irgendeinen Effekt hätte, ist auch Quatsch.
Dann lass uns mal von den 4,5 Punkten, die wir nicht oder Gedanken, die wir nicht machen würden, zu den Gedanken, die wir uns machen würden, kommen. Vielleicht finden wir ja da auch 3, 4 oder 5 Sachen. Mein erster Punkt ist, und den bringe ich deshalb, weil ich übers Wochenende, ich weiß nicht warum, unabhängig von 3 verschiedenen Trainern aus Deutschland eine Nachricht bekommen habe, mit dem Hinweis, dass die Regel, man coacht den ballführenden Spieler nicht, die überragendste Regel ist oder Vorgabe, die sie die letzten Monate bekommen haben. Muss man dazu sagen, die Props gehen nicht an uns. Ich weiß gar nicht, wer uns das gesagt hatte.
Ich glaube, du hast von einem Workshop erzählt und da war das Thema. Und das hatten die schon selber für sich so ein bisschen als Leitlinie definiert.
Ja, ich glaube auch.
Ich bin mir aber nicht 100%, ich würde dem Verein auch gerne, vielleicht finden wir das noch raus.
Gerne melden, wenn du es hörst. ich glaube, es war ein Trainer, der mir das gesagt hatte. Ich muss mal nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall, das wird ja nochmal relevanter im Kompaktfeld, weil, so wie du sagst, wir spielen jetzt von 16er auf 16er, manchmal vielleicht sogar ganze Breite. Im Foninho-Feld kann ich immer noch dastehen und kann schon allein mit meinen Blicken eine ganze Mannschaft steuern. Im Kleinfeld, also im 5 gegen 5, ist es eigentlich auch noch möglich. Und vor allem kann ich durchrufen und immer, ich habe konstant Zugriff auf den Spieler, der den Ball hat. So. Und das erübrigt sich jetzt zumindest im Kompaktfeld nicht komplett, aber es macht es nochmal deutlich unwahrscheinlicher, den linken IV, Ballfair oder also von meiner Trainerseite entfernten IV zu coachen oder auch den Außenspieler. Und spätestens da wäre für mich sozusagen die Maßgabe zu sagen, okay, ich coache diesen ballführenden Spieler nicht mehr. Heißt, ich coache alle Spieler, nur nicht denjenigen, der gerade am Ball ist. Das wäre das Erste, über was ich mir Gedanken machen würde.
Mhm. Passend dazu, glaube ich, auch ein Punkt von mir. Ich würde Wert darauf legen, und auch hier beziehe ich mich nur auf den Ligaspielbetrieb, weil, wie gesagt, und da stimme ich dir voll zu, das Training wird sich kaum ändern. Das Training wäre für mich kein Unterschied zu einer E-Jugend in der D-Jugend. Was sich ändert, ist eben der Ligaspielbetrieb. Und da so die Prämisse für mich zu haben, aus Unbekannten bekannte Situationen zu machen. Genau nämlich mit diesem Punkt. Weil für den ballführenden Spieler sind die Situationen genauso bekannt. Ja, das 1 gegen 1, das 2 gegen 2, wie du es beschreibst, hat sich nicht verändert. Aber ich habe unbekannte Situationen. Und wenn einer meiner Spielerinnen oder Spieler die Abseitsregel nicht versteht, weil es zum ersten Mal halt damit konfrontiert ist, da müsste ich eine wieder bekannte Situation irgendwie daraus machen. Und das kann ich durch Erklären, durch Coaching, müsste ich, glaube ich, das herstellen. Und genauso auch eben dieses Thema zum Beispiel rausrücken als Innenverteidiger. Sag, hey, wenn du jedes Mal hinten drin stehst und dann der Gegner mit großem Abstand auf dich zudribbelt, ne, weil die halt zurücklaufen, was vielleicht neu ist, weil die taktisch mehr Themen haben, auch der Gegner, dann würde ich ihm helfen, aus dieser komischen, unbekannten Situation, wo er noch keine Lösung dafür hat, wieder eine bekannte zu machen. Nämlich, dass ich sage, hey, lauf weiter raus, dann bist du näher dran und dann ist es, guck mal, ein 1 gegen 1. Kennst du ja, wenn der mit dem Rücken zu dir steht, wie man es verteidigt und so weiter, das hatten wir ja schon im Training. Ich glaube, das wäre so für mich eine Form von Leitlinie und etwas, das ich machen würde, um für mich eine Struktur zu haben, aus Unbekannten bekannte Situationen zu machen, durch meine Hilfe, durch mein Coaching.
Ich würde da aufgreifen, deinen Punkt so ein bisschen und das, was ich vorher gesagt hatte, als zweiten Punkt. Ich würde noch mehr die Spieler in die Eigenverantwortung nehmen, also auch aufgrund des fehlenden Zugriffs, aber auch, glaube ich, einfach aufgrund der geistigen Reife, die dann irgendwann ja auch mal einsetzt in der D-Jugend. Also wenn ich es nicht schon in der E-Jugend angefangen habe, würde ich mit Spielern, das müssen ja am Anfang nicht alle neuen sein, aber ich würde mit Spielern Erwartungshaltung für einen Wettkampf, vielleicht aber auch für ein Training absprechen und sagen, welches konkrete Ziel setzt du dir für dieses Spiel? Oder setzen wir uns für dieses Spiel? Vielleicht komme ich auch mit einer Aufgabe oder mit einem Ziel auf den Spieler zu und sag halt, okay, pass auf, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist dein Key-Event, nennen wir das ja. Also das ist irgendwie das, was uns hilft, unser Spiel umzusetzen, wenn du das machst. Das würde ich spätestens dort anfangen, um auch, weil im 9 gegen 9 kann ich halt nicht mehr den Überblick über alles behalten. Das ist im 7 gegen 7 schon schwierig und im 5 gegen 5 finde ich es schon schwierig. Aber im 9 gegen 9 wird es dann eigentlich unmöglich zu sagen, ich halte alle irgendwie accountable auf dem Platz, ihre Sachen zu machen. Und deshalb muss ich denen vermitteln, okay, was sind so ein, vielleicht zwei maximal Fokusthemen? Was ist da deine Aufgabe? Ich möchte 5-mal hinter die gegnerische Kette rennen. Und dann ist halt die andere Aufgabe für meinen Sechser, dass er mindestens 2-mal einen Chipball blind nach dem Aufdrehen hinter die gegnerische Kette chippt, zum Beispiel. Das wäre mein zweiter Punkt.
Finde ich eine gute Ergänzung, wie du sagst, das kann ich ja super schon früher einführen. In der F-Jugend wahrscheinlich noch punktuell, immer mal wieder so ein Fokus. In der E-Jugend dann regelmäßiger und in der D-Jugend vielleicht auch noch den einen oder anderen mehr. Also neben der Regelmäßigkeit auch die Quantität zu sagen, ich habe einen Spieler, der auf zwei Sachen achten soll, weil er auch in der Lage ist, es dann umzusetzen. Finde ich einen guten Punkt. Okay, spontan fällt mir, glaube ich, nicht noch was viel Größeres ein, was für mich so ein brutaler Fokus wäre, weil super viel gleich bleibt. Also vielleicht ist es auch für uns da nicht so relevant, weil ich genau die Sachen aus der E-Jugend quasi oder aus dem Kleinfeld, auch im 5 gegen 5, da sind so viele taktische Sachen drin, die ich dann auch im 9 gegen 9 brauche. Und jetzt haben sich eigentlich nur 2-3 größere Sachen verändert und die haben wir dann auch mit adressiert.
Cool. Wenn euch jetzt oder dir noch Sachen einfallen, dann schreib uns die gerne. Wir machen nämlich nächste Woche eine weitere Folge und da geht's um den Sprung vom Kompaktfeld ins Großfeld. Da können wir gerne noch einen kleinen Nachtrag machen. Also wenn du diese Folge hörst, dann schreib uns gerne über die normalen Kanäle, WhatsApp oder eine Mail an info@advance.football. Dann vervollständigen wir sozusagen noch die Liste. Und ansonsten würde es nächste Woche weitergehen mit dem Sprung vom Kompaktfeld ins Großfeld. Wenn ihr da noch Anregungen habt, dann gerne uns zuschicken, dass wir das mit aufgreifen können. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, der Hinweis auf unser Webinar Großfeld. Das heißt zwar Großfeld-Webinar, am Ende des Tages sind es aber auch eben Kompaktfeld-Themen, also für eine D-Jugend relevant, aber auch für eine C-Jugend, BA-Jugend relevant, wer sich da gerne anmelden möchten. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch einen Like, nee, gibt's hier nicht, einen Kommentar oder eine Bewertung da und teil uns vor allem mit deinen Trainerkollegen oder Trainerkolleginnen. Sakko, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und ich wünsche eine schöne Restwoche.
Bis denn.